muss die Momente genießen, wie sie kommen. Wer das Leben nicht genießen kann, der bleibt so arm. Ja. Jesus, du kennst jeden Menschen, der hier ist. Weißt, was jeder braucht. Und wir sind so unterschiedlich in unserer Wahrnehmung von deinem Wirken, von uns selbst, von Dingen, die wir brauchen, erwarten, so unterschiedlich in der Ausdrucksform. Und es ist einfach einzigartig, wie es dir gelingt, aus dieser Unterschiedlichkeit, Jesus, Menschen zusammenzubringen, die im Herzen eins werden. Unterschiedliche Ausbildung, unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Vermögensverhältnisse, unterschiedliche Lebensbilder, unterschiedliche Erfahrungen, und dir gelingt es, eine Einheit des Herzens zu schaffen, Jesus. Und ich bitte dich, dass heute Morgen, während ich spreche, du Mauern einbrechen lässt, wo Vorstellungen abfahren, wo wir fähig werden, den Nächsten so anzunehmen, wie er oder sie sind. Und wir Abstand nehmen vom Bedürfnis, Menschen zu verändern. Das ist dein Geschäft, Jesus, nicht unseres. Amen. Hoi, Marco. Noch nicht fertig, ja? Ich habe ja die ganze Zeit beobachtet und habe gedacht, heute nimmt er sich Zeit. Gestern ging das viel schneller. Übrigens habt ihr gesehen, eines der Bilder, ich weiß nicht, gestern Abend, das ist schon 1000 Franken wurde geboten. Schon krass, ne? Schon krass. Da habe ich mir so überlegt, ist schon krass. Zwei Dinge sind krass. Das erste, was krass ist, er hat das Bild, ich glaube, das ist dein Bild, ich weiß nicht, wessen Bild, aber ich glaube, es ist Markus' Bild. Der hat ungefähr 3/4 Stunden dran herumgemacht für 1000 Franken. Muss ich das mal überlegen. Das ist das erste Wunder. Das zweite Wunder, das ist ja beinahe Größe, der verschenkt das für die Armen. Also seine Kreativität tauscht er ein für etwas, was Armen dient. Ha, Köpfchen. Du musst dir mal überlegen, wie Gott dich begabt hat. Und wenn du oft mal sagst, die Armen sind so weit entfernt von mir und ich habe keinen Bezug dazu und weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, da ist es doch möglich, wenn ein Künstler wie Mark Fels durch seine Kunst etwas eintauscht, was den Armen hilft, dann hat ja er mit seiner Gabe den Armen geholfen. Dann können wir das alle. Vielleicht nicht malen. Ich bin nicht sicher, wie viel geboten würde, wenn ich malen würde. Er lacht, habt ihr gesehen? Er lacht, der hat gelacht. Ah, ich habe auch noch was zu verschenken. Wir haben ja Bücher und ich verschenke gerne Dinge. Also meine Sprache der Liebe sind Geschenke. Ihr kennt das Buch, die 5 Sprachen der Liebe. Ja, also ich habe das mal gelesen, dann habe ich rausgefunden, ich habe alle 5. Ich mag alle 5. Ich habe da keine Präferenzen, aber Geschenke finde ich was Spannendes. Deshalb freue ich mich, euch was zu schenken. Dieses Buch Wertvoll ist ein Arbeitsbuch, wie du lernen kannst, aus Werten zu leben. Spontane Reaktion aus deinem Leben, wie eine Gemeinde von Christen Veränderung erleben kann, indem sie werteorientiert lebt und ein ganz neues Abenteuer beginnt, nicht für sich zu leben, sondern für den Nächsten. Das hat Markus Hausner und ich haben das zusammengeschrieben und ich habe eine Widmung reingemacht und Madame Doblerone, könntest du das ganz hinten jemandem schenken geben? Sonst kommen immer nur die vorne dran. Also die hinterste Reihe. Und dann habe ich noch eines. Das ist, hast dir die Arbeit erspart. Ha? Hinten kam nach vorne. Ich meine, jetzt müsste hinten auch nach vorne. Wenn du jetzt kommst, bis ich fertig bin, bist du hier vorne. Also dieses Buch ist vom gleichen Autor geschrieben. Es gehört dir, ich schenke es nicht mehr weiter. Ich heb's, bis es du hast. Aber ich muss noch heben, Moment. Kannst du ihr Gesicht auch noch zeigen, wie sie lacht? Das macht sich noch gut so. Dieses Buch ist vom gleichen Autor geschrieben, der die Geschichte der Vinyard geschrieben hat. Und du weißt gar nicht, was du kriegst. Aber es geht darum, wie eine Vision Wirklichkeit werden kann, dass aus einem Menschen 5, 10, 20, 100, 200 werden, die gemeinsam Reich Gottes leben, in einer Gemeinschaft miteinander und sehen können, wie Städte und Dörfer verändert werden. Es ist ein ganz, ganz spannendes Buch und es hat auch eine Widmung drin. Ich habe drin geschrieben, seht ihr das? You can do it. Wie heißt du?
Andrea.
Andrea, you can do it. Möchte euch einladen, die Bibel zu öffnen. Ich erzähle, doch, ich hätte eine Geschichte, die muss ich euch noch erzählen. Aber das hält mich immer dann davon ab. Aber diese Geschichte finde ich so heiß. Die ist auch frisch. Berlin. Berlin lässt grüßen, Ostberlin. Kennt ihr Groupons? Ja, das ist so was ähnlich wie die Bongs. Womit wir wieder bei meinem Lieblingswort wären, Bongs, die man kaufen kann hier, die Bongs. Ja, Groupons, die kriegst du auf Internet, vergünstigte Angebote für Restaurants und so. Und da kann man süchtig werden, im Groupon kaufen. Also mein Sohn, mein älterer Sohn, der hat bereits sich langsam davon entfernt, weil seine Frau gesagt hat, er kaufe zu viel. Dann haben wir gemerkt, dass seine Frau und meine sehr ähnlich sind, weil meine Frau sagt mir dasselbe. Aber gehen wir zur Sache zurück, zum Groupon. Wir haben Groupon gekauft von einem italienischen Restaurant in Köpenick. Und dann sind wir da hingegangen und da war so ein ganz hübscher, kleiner, rundlicher Italiener, der uns ganz offen begrüßt hat und bedient hat. Und wir haben herrlich gegessen. Und wie er zum Tisch kommt, beginne ich natürlich zu quatschen mit ihm und habe dann herausgefunden, dass sein Vater Italiener war. Ja, aber nach dem Zeugungsakt die Mutter verlassen hätte, er dann aufgewachsen ist mit der Mutter und seine Mutter Türkin ist und er jetzt ein italienischer Türke ist, der türkisch aufgewachsen ist, ein Muslim, ja, und ein italienisches Restaurant führt. Und dann habe ich ihn angelacht und habe zu ihm gesagt, sagen Sie mal, welche sind so Ihre größten Wünsche? Was wünschen Sie sich, wenn Sie einfach was wünschen könnten? Hat er mich angelacht, hat gesagt, nun zwei Dinge. Erstens würde er sich wünschen, dass er eine Frau kriegt. Und zweitens, seine Mutter sei krank und wenn sie gesund würde, das wäre einfach herrlich für ihn. Dann habe ich zu ihm gesagt, legen Sie mal Ihre Hand auf den Tisch. Hat er das getan? Ich habe meine Hand draufgelegt, habe ihm gesagt, ich werde Sie jetzt segnen im Namen von Jesus. Ja, da hat er dann nicht negativ reagiert, hat das aufgenommen. Ich habe gebetet für seine Mutter, dass sie geheilt wird, dass der Geist Gottes über sie kommt, habe gebetet, dass er eine liebe Frau findet. Er hat sie dann noch etwas beschrieben, wie sie sein sollte, nicht wahr? Darauf bin ich gar nicht weiter eingegangen, habe einfach gesagt, eine Frau. Nun gut, dann war zu Ende, wir haben gegrüßt und so und bla bla bla. Zwei Wochen später komme ich da wieder rein. Das Essen war wirklich gut. Wenn ihr mal nach Berlin kommt und ausgehen wollt, fragt mich. Ich weiß, wo das ist. Dann könnt ihr noch gleich für meinen italienischen Türken beten, der irgendwie, ja, neben Antonio, den anderen Italiener, der kocht auch ganz gut, aber etwas teurer als der italienische Türke. Wo war ich? Genau. Zwei Wochen später bin ich wieder da. Wir essen wieder hervorragend. Ich rufe ihn zum Tisch und er sagt, ja, ich sag, darf ich für Sie beten? Darf er? Och nein, sagt er. Nein, er müsse mir zuerst was erzählen. Ja, was denn? Sagt er. Er müsse mir sagen, er sei am gleichen Tag nach Hause gegangen und hätte seine Mutter gefragt, wie geht es dir? Seine Mutter hätte gesagt, es gehe ihr gut, sie sei gesund. Er hätte gesagt, Moment, er hätte gesagt, nein, das ist ja gar nicht möglich. Er hätte 4-5 Mal nachgefragt und er müsse mir jetzt sagen, die sei wirklich gesund, seine Mutter. Aber das ist erst die erste Hälfte der Geschichte. Jetzt kommen wir zur Frau. Dann hat er mir also gesagt, und der Mann ist ungefähr 35, so plus minus. Da hat der Mann zu mir gesagt, ja, und dann sei noch was geschehen. Ja, was denn? Ja, er hätte 4 Tage, nachdem ich gebetet habe, eine Frau kennengelernt. Und hätte sich so verliebt. Und ich habe mich gefragt, also Schmetterlinge und so. Ja, genau. Und so nervös, nasse Hände. Ja, genau. Dann sagt er allerdings, nach 4 Tagen hätte er herausgefunden, dass es doch nicht das war. Sie sei nur 21 und das passe halt trotzdem nicht. Und sagt, könntest du noch mal? Jetzt habe ich noch mal. Ich weiß allerdings nicht, was das nochmal bewirkt hat. Aber nachdem ich Lilo gehört habe, dass man immer jünger wird, habe ich gedacht, nun gut, wenn die Frau dann auch 75 ist, der kann ja zufrieden sein. Die werden immer jünger, das Leben immer schöner. Und wenn der liebe Gott schaut, dass gut kommt, kommt's gut. Das ist eine heiße Geschichte. Ich habe seinen Namen vergessen. Georgia, weißt du noch, wie der heißt? Muslim. Nicht so. Nicht Muslim. Aber irgendwie so. Aber wenn ihr den seht, den mögt ihr sofort. Das ist so. Wow. Antonio, übrigens habe ich, Antonio, das muss man ja auch noch sagen. Nach der Beerdigung, ja, von Salva, also Gedenkfeier, sind wir zu Antonio gegangen. Und da hat mich Antonio in die Küche gerufen. In die Küche hat er mich gerufen, hat er gesagt zu mir, adesso Martino, tu sei mio amico. Jetzt bist du mein Freund, weil der Salva gestorben ist. Jetzt bist du mein Freund. Ist es nicht herrlich? Ich war zu Tränen gerührt. Ich hatte einen Freund, jetzt habe ich 2. Jesus, und ich bitte dich für Antonio. Ich bitte dich für, wie heißt er noch immer? Jesus, du weißt den italienischen Türken, dass dein Geist über sie kommt. Du ihnen Leben gibst. Herr, dass du einfach hereinbrichst. Hey, ich muss euch noch eine Geschichte erzählen. Fällt mir, die ist auch nicht so alt, die ist frisch, auch Berlin, auch Köpenick. In Köpenick, da küsst der Himmel die Erde. Irgendwas ist da los hier. Also ich erzähle euch die Vineyard Bern kennt die schon unter Decknamen. Jetzt habe ich dummerweise auch den Decknamen vergessen. Aber ich erzähle die Geschichte. Also vor einigen Jahren, das war 3-4 Jahren, habe ich einen Mann kennengelernt durch eine Dame, die ein Antiquitätengeschäft hat. Und dieser Herr, Sibelius, genau. Sibelius heißt er. Wie war sein Vorname, bitte? Alexander? Genau, Alexander Sibelius. Nur schon, wenn man das Wort Sibelius übers Mikrofon hört. Das hat so einen angenehmen Klang, nicht? Alexander Sibelius. Klingt wie im Radio eine Geschichte, ne? Das Schreckmümpfeli in der Schweiz, ne? Da war Alexander Sibelius. Ja? Auf jeden Fall Alexander Sibelius. Ich sag's so gerne, wie Bong. Es gibt so Worte, die ich liebe. Also Alexander Sibelius. Ich werde jetzt keine Zeit verschwenden, sondern zum Punkt kommen. Ehrlich, ich komme jetzt zum Punkt. Ja, meine Frau macht schon so, die wird ganz nervös. Die erste Reihe ist immer so gefährlich. Alexander Sibelius. Restaurator zu Zeiten der DDR, Arbeitsstelle verloren, alles verloren, Hartz-IV-Empfänger, Und den habe ich dann kennengelernt durch diese andere Dame und habe ihm erzählt von meinem Großvater, der Künstler war, der hat Bilder gemalt. Das war nicht sein Beruf, sein Hobby, aber er hat wunderschön gemalt. Und meine Frau liebt es, dass in der ganzen Wohnung überall seine Bilder hängen. Auf jeden Fall hat er einige Bilder gemalt, die wunderschön sind. Und ich wollte die restaurieren lassen und habe den Alexander, jetzt kommt's, Sibelius, ja, habe ich gefragt, ob er bereit wäre, das zu restaurieren. Das hat er gemacht und ich habe natürlich von Jesus und Gott und alles so Zeug erzählt. Und er hat mir sehr freundlich gesagt, wissen Sie, ich bin hier in Berlin aufgewachsen und habe nie was von Christentum und so gehört. Ich habe überhaupt kein Interesse. Ja? Bei Interesse so die Lippe hoch, so Interesse. Ja? Also ich wusste da, lass mal, Junge, da sagst du besser nichts mehr, da muss der liebe Gott selbst schauen, wie er weiterkommt. Und hab dann nicht mehr viel gehört. Und jetzt vor 2-3 Monaten kriege ich, ich weiß nicht mehr, war es eine E-Mail oder eine Karte oder sowas. Und er schreibt Folgendes. Also der Alexander, jetzt kommt's, Sibelius. Ja, der Alexander Sibelius, das U da unten, das klingt so schön. Ja? Der Alexander Sibelius schreibt mir also und sagt, lieber Martin, lieber Herr Bühlmann, und wir sind ja in Deutschland per se freundlich an, lieber Herr Bühlmann, Sie haben doch mir mal von Gott erzählt und wären Sie bereit, mich mal zum Mittagessen einzuladen? Ich würde gerne mit Ihnen über Gott sprechen. Habe ich gedacht, der liebe Gott hat sich Zeit gelassen, nicht? 3 Jahre, bis er soweit war. Und so kam dann dieser Alexander Sibelius zu uns nach Hause, wir haben gegessen und wir haben über Gott gesprochen, haben für ihn gebetet und haben wirklich eine gute Zeit gehabt, worauf der Alexander Sibelius sagt, dass er in einigen Wochen Geburtstag feiern würde, er möchte uns einladen zu seiner Party, er würde kochen bei einer Bekannten und ob wir kommen würden. Und so sagen wir sofort zu. Und als dann dieser Tag gekommen war, gingen wir noch Blumen kaufen. Das ist die Geschichte, wo diese Blumenfrau mich fragte, was mit mir nicht stimmt, respektive was ich hätte. Ja, also im positiven Sinne, das war nicht negativ gemeint und ich ihr dann keine Antwort gab, gingen wir zu Alexander Sibelius und er selbst war, wie hieß die schon wieder? Kriemhilde Fontane, genau. Auch so schön, und die heißt auch sehr schön, aber nicht so, das ist alles undercover noch. Also die Kriemhilde Fontane, dann war der Alexander Sibelius dort und hat gekocht bei der Kriemhilde Fontane. Und die Kriemhilde Fontane ist auch Künstlerin, die hat fürs Ostdeutsche, damals DDR-Fernsehen, war sie für Kleider und solches Zeug verantwortlich und sie malt wunderschöne Aktbilder. Wirklich wunderschön, nichts anstößig, ist einfach schön. Mir gefällt das, wie sie das macht, herrlich. Und die Party bestand also aus Kriemhilde Fontane, Alexander Sibelius, meine werten Frau Mama, meine Frau und mir. Wir waren zu fünft. Und es war unglaublich, diese Offenheit zu sehen. Wenn wir Menschen lieben und annehmen, wie sie sind und nicht versuchen, sie zu verändern, sondern einfach unser Herz für sie öffnen, da fallen die ärgsten Mauern ein. Und dieser Alexander Sibelius, der sein Leben noch nicht Jesus Christus anvertraut hat, den habe ich dann auch zur Gedenkfeier eingeladen und der kam. Und der schrieb mir dann, lieber Martin, in der Zwischenzeit sind wir per Du. Die Liturge war wunderschön. Und dann hat's noch andere so Begriffe drin gehabt, wo ich gedacht habe, der macht mir jetzt eine Liebeserklärung, weil er denkt, er spricht meine christliche Sprache, wobei ich nicht mal verstehe, was er mir sagen möchte. Aber es ist offensichtlich Alexander Sibelius. Herz ist weit geöffnet. Und Jesus, dieser Alexander, den nehmen wir für das Reich Gottes in Anspruch. Und die Kriemhilde Fontane. Klingt auch schön, gell? Fontane. Fertig Geschichte, jetzt wird's ernst. Wir gehen zu Lukas 4. Dort war ich schon gestern oder vorgestern. Aber ich wollte wirklich was Wichtiges sagen und es ist mir wegen der Geschichten immer empfallen. Zum Glück darf ich mehr als einmal, sonst wäre ich da in die Bredouille gekommen. Also, öffne die Bibel, Lukas 4, 18, aber Dalli bitte. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, den Armen die gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, um Freiheit für die Gefangenen zu bringen, dass die Blinden wieder sehen, damit die Bedrängten frei werden, um das angenehme Jahr des Herrn, ja, anzukündigen. Vers 21, und dann sagte er, heute ist diese Schriftstelle erfüllt vor euren Ohren. Und was ich sagen möchte als Ausgangspunkt einiger biblischer Gedanken, die mir wirklich wichtig sind, ist, er sagt hier, das hat sich erfüllt. Also er nimmt hier eine Form, ja, der Vergangenheit, ja, aber eine kontinuierliche Vergangenheit, die offen lässt, es hat sich erfüllt, damit es weiterfließt. Und dieser Gedanke ist die Erfüllung all dessen, was wir uns erhoffen aus unserer Jesusbeziehung. Dieses Leben aus der Begegnung zu ihm heraus, dieses erweckte Leben, heißt ja, jeden Tag wird mein innerster Geist frisch erweckt und wacht auf mit Freude auf die Dinge, die Gott tun wird, nicht wahr? Und ich glaube, dass das nicht nur für frohe Naturen so ist, Menschen wie ich es bin, die meistens fröhlich aufstehen und wenn sie Freunde sehen, sowieso fröhlich sind, sondern auch für Menschen, die eher schwerblütig sind, nicht wahr? Es ist erfüllt. Es hat sich erfüllt. Also, dass die Blinden sehen, ist erfüllt. Dass den Armen gedient wird, ist erfüllt. Ja, dass die Gefangenen frei werden, ist erfüllt. Es muss nicht sich noch erfüllen, sondern es ist erfüllt. Aber in diesem Kontinuum der Zeitform und des Reiches Gottes ist das Vergangene auch das Gegenwärtige und das Zukünftige. Weil das Zukünftige nur in unserer Wahrnehmung das Zukünftige ist, hingegen im Reich Gottes Verständnis eben das Vergangene, Gegenwärtige, Zukünftige verwoben sind ineinander. Und wir davon ausgehen können, dass wir, wenn wir zum Beispiel in Bern in der französischen Kirche sind, gleichzeitig gegenwärtig sind mit allen denen, die die Erweckung 1825 erlebt haben und dass dieser Geist in diesem Moment 1825 eben auch 1994 beim Toronto-Segen gewirkt hat und wenn wir dort reingehen, dass er immer noch dort wirkt, auf dieser Ecke, wo Gott bereits gewirkt hat. Nicht, dass ich damit sage, dass Gott ortsabhängig ist, aber was ich meine, was er getan hat, tut er und wird er tun. Es ist erfüllt. Wir müssen nie die Sorgen haben, ob Gott ein Wunder tut. Diese Sorge muss er haben. Unsere Sorge ist es, ein Kanal für sein Wirken zu sein. Ob dein Gebet für einen Menschen beantwortet wird oder nicht, muss nicht deine Sorge sein. Das ist sein Problem. Dein Problem ist es, möglichst viele Zugänge zu schaffen, durch die Gottes Geist Leben schenken kann. Deshalb lieben wir alle Menschen gleich, wo wir hingehen. Ich übernachte im Moment hier drüben im Hotel, ja, damit ich nicht so weit weg bin von hier. Und heute Morgen ist mir schon gestern aufgefallen, die Geneviève heißt sie. Ja, die Geneviève, ich habe sie heute angesprochen, habe ihr gesagt, was sie sich wünscht und Und die hatte Tränen in den Augen, als ich für sie betete. Ich habe keine Ahnung weshalb, ich hatte auch nicht viel mehr Zeit. Aber die Geneviève ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Die dient so aufmerksam. Ich glaube, die hat die Gabe des Dienens. Ich glaube, Gott hat was vor mit Geneviève. Also wenn du da drüben im Hotel übernachtest und dir Geneviève begegnet, gib ihr doch einen Hunderter. Ja? Und schau mal, was dann geschieht. Ja? Irgendetwas wird das auslösen. diese Freundlichkeit Gottes. Gott ist freundlich. Gott ist großzügig. Gott gibt. Dieser Geist der Freiheit, der Großzügigkeit, der Lebensfreude, des Interesses am Nächsten, das Entdecken der Begabungen in den Menschen. Mann, ist das was Herrliches. Heute Lilo. Lilo hat eine solche, das ist eine herrliche Frau. Und dann sagt sie, die, natürlich kann die sagen, sie sei 66, das ist überhaupt kein Problem. Wenn du sie hier siehst, dann siehst du diese Kindlichkeit, diese Verspieltheit, diese Schönheit der Kreativität, dieses Zarte, versteht ihr, wovon ich spreche? Und diese Einzigartigkeit dieser Person, die öffnet bereits dein Herz. Und wenn sie dann was sagt, dann glaubst du ihr das einfach. Eigentlich wurscht, was sie sagt. Die könnte auch Gemüseraffeln verkaufen. Das ist eine wunderschöne Gabe. Und dann habe ich heute Morgen gedacht, nachdem sie fertig gesprochen hat, geht unser Pianist und Penner gehen zu Klopfenstein, Pianist. Und Benne gehen ans Instrument und ich weiß nicht, was sie spielen. Und sie spielen Bach. Und in diesem Moment weiß ich, ich habe das gewusst, Benne hat das für Lilo gemacht. Um Lilo eine Freude zu geben. Und dann denke ich, wow, 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 ist das schön. Der denkt an sie. Und müsste nicht mal. Und dann hat ihn Gott begabt mit diesem wunderschönen Spiel vom Saxophon und dazu das Piano und dieser Bach und die Lilo und das Bild und boah, und die Geneviève. Da hat mir gestern noch jemand Haargel geschenkt. Versteht ihr? Dieser Reichtum des Lebens, dieser absolute Reichtum, die Schönheit von Gottes Gegenwart, wie sie sich offenbart in der Unterschiedlichkeit der Menschen und dann zu entdecken, dass alle Menschen etwas haben, was sie einzigartig macht. Es gibt keinen Menschen, der nicht einzigartig ist. Es gibt keinen Menschen. Und jetzt kommt dieses Geheimnis, über das ich sprechen will eigentlich und hoffe, ich schaffe das auf jeden Fall. Sonst machen wir dann eine Pause und wir fahren morgen, übermorgen weiter, bleibt dann noch ein Tag länger und dann geht das schon. Aber in Epheser 3,10 ist eine Beschreibung, die mich elektrisiert. Und ich möchte euch von meiner Liebe erzählen. Als ich meine Frau sah, damals 1973 am 21. Juli am Thuner See, in Gunten, im Tanzlokal, um 23.55 Uhr, und mir jemand sagt, ich soll mit ihr tanzen, und ich es zuerst ablehnte, weil ein anderer Herr mit ihr war, gewisse Galanterien lohnen sich. Ich habe gedacht, da ist ein anderer Herr da, dann werde ich mit dieser Dame nicht tanzen. Das wirkt äußerst anziehend. Männliche Zurückhaltung hat eine große Kraft, wenn sie auch mit Energie geladen ist. Ja. Nein, ich habe nur gedacht, diese langweiligen Männer heute, die nicht wissen, wen sie heiraten sollen, und dann immer und bla und bla. Oh Mann! Ich war 18 und wie dann um Mitternacht ich dann mich überzeugen ließ und zu Georgia ging und sagte, würdest du mit mir tanzen? Und sie aufstand, kam, war das Sweet Georgia Brown. Where's Georgia? Georgia, 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 on my mind. Auch nicht, aber es war doch was mit Georgia. Oh, I'm from G-E-R. G-O-R-G-I-A. Und dann haben wir uns auf die Nase geküsst. So. Und mich war es geschehen. Ich meine, die habe ich geheiratet. 5 Kinder, 4 Enkel. 39 Jahre zusammen. Ich kam nie mehr von ihr los. Ich meine, diese Frau hat mein Leben revolutioniert. Sie hat mich reich gemacht. Ich weiß, dass ich geliebt bin. Ich weiß, dass sich jemand kümmert, dass sich jemand verschenkt, vorbehaltlos. Eine Frau, die nie verzweifelt ist an meinem Wesen, meiner Art und meiner... Versteht ihr, warum ich spreche? Das mit diesem... Es gibt also Begriffe für diesen Zustand heute, damals nicht. Und sie ist nie verzweifelt. Und diese Liebe... Ich muss euch das sagen. Es ist schon eigenartig, dass Liebe so stark ist, dass sie nie weggeht. Und es ist doch eigenartig, dass du einen Menschen so lieben kannst, dass wenn du nicht mit ihm zusammen bist, dass du einen Schmerz empfindest und das nur nach 39 Jahren. Ist das nicht eigenartig? Es ist nicht eigenartig, dass wenn du an einen Menschen denkst, nach 30 Jahren, mit dem du seit 30 Jahren zusammen bist, den du so gut kennst, dass es immer noch etwas in dir auslöst. Ist das nicht eigenartig? Dass dieser Mensch dich freut, dein Leben ausmacht, dass du diesen Menschen gerne anschaust und im Gesicht in diesem Menschen zu Hause bist und weißt, da gehöre ich hin. Ist das nicht eigenartig? Ist doch wunderschön. Und diese Liebe, die wir ja viel zu wenig pflegen, denke ich, besonders mit meiner etwas überbordenden Art, also ich kann gut Geschenke machen übrigens, ja, besonders wenn das Gegenüber sich freut daran. Ja. Das ist einzigartig. Und hier in diesem Epheser-Text, Kapitel 3, möchte ich euch vorlesen, kommt mir genau diese Liebesgeschichte entgegen, die ich in meinem Leben auch noch habe. Ich habe eine zweite Liebesgeschichte. Und Apostel Paulus schreibt hier, und ich wurde ein Diener des Evangeliums durch die Gnade, die Gott mir gegeben hat, durch das Wirken seiner Vollmacht und Kraft. Vers 7, 3, 7. Obwohl ich weniger bin als der Wenigste von allen von Gottes Volk, wurde mir diese Gnade gegeben, das Evangelium den Heiden zu verkündigen, den endlosen Reichtum Christi und ganz klar zu erklären, welches die Verwaltung dieses Geheimnisses ist, das während Äonen, Jahrtausenden verschlossen war in Gott, der alles geschaffen hat. Seine Absicht ist es jetzt, dass durch die Gemeinde die vielfältige Weisheit Gottes allen herrschenden Autoritäten an den himmlischen Orten bekannt gemacht wird, gemäß seiner ewigen Absicht, die in Christus Jesus erfüllt worden ist. Dieser Text klingt zuerst kompliziert, lasse ich mir euch diesen Text erklären. Da gibt es ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist immer verborgen gewesen in Gott selbst. Niemand hat dieses Geheimnis gekannt. Es war ein Geheimnis, welches das Volk Israel gerne kennengelernt hätte. Sie hatten ein Abbild davon, sie hatten ein Vorbild davon, sie hatten eine Ahnung davon, aber sie konnten nicht genau erfassen, welches dieses Geheimnis ist. Und dann sagt Paulus, dass dieses Geheimnis, das während Äonen, ja, verborgen war, während Jahrtausenden verborgen war, dieses Geheimnis, das nie gelüftet worden ist, dass dieses Geheimnis jetzt durch Jesus Christus geöffnet wird. Ja? Also Jesus kommt, lebt hier, vorbildlich, um uns zu zeigen, wie wir leben können. Er stirbt, er aufersteht. Alles, was uns von Gott trennt, fällt weg. Verstehst du? Also in dem Moment, wo du die Erlösung, das Losgelöstwerden von der Kraft der Zerbrochenheit einer Welt, die sich von Gott verabschiedet hat, wo du diese Vergebung empfängst, kommt diese Kraft in dich hinein, nicht mehr von allem bestimmt zu sein, was zerstörend ist, sondern was dir Leben gibt. Und wenn das geschehen ist, hast du Zugang zu diesem Geheimnis, das immer verborgen war. Und er sagt in diesem Text, dass dieses Geheimnis, das verborgen war, in Gott verborgen war, dass es jetzt offenbar werde. Und was soll offenbar werden? Und jetzt kommt dieses, was wir nicht verstehen können. Er sagt, durch die Gemeinde, durch die Gemeinschaft von Menschen, die miteinander Christus nachfolgen, wird die gesamte Weisheit Gottes sichtbar. Okay, jetzt überleg dir das einen Moment. Alles, was Gott ist und verkörpert, wird sichtbar gemacht in der Welt gegenüber allen Autoritäten und Herrschaften, die außerhalb stehen, die beobachten, durch die Gemeinde. Ich muss das nochmal sagen. Was er meint ist, durch die Gemeinschaft von Christen wird Gottes Wesen sichtbar. Durch die Gemeinschaft von Christen, die sie leben, wird Gottes Fülle und Weisheit zugänglich. Und die große Herausforderung, die wir haben, ist, diesen Gedanken wirklich zu verstehen. Denn viele von uns haben eine sehr, wie soll ich das sagen, unterschiedliche Geschichte zur Gemeinde Jesu. Unter uns gibt es Hunderte, wenn nicht Tausende, die wurden irgendwann, irgendwo massiv verletzt von Menschen, mit denen sie gemeinsam den Glauben lebten. Das nicht aus böser Absicht notwendigerweise, vielleicht war es sogar ihr eigener Fehler. Aber viele Christen sind heute verletzt und weil sie so verletzt sind, bewegen sie sich nicht mehr im Rahmen der christlichen Gemeinde, die eine tiefe Gemeinschaft erfordert. Und sie suchen Auswege. Die einen, die gehen dann von Konferenz zu Konferenz. Andere gehen zum Beispiel, machen nur Gemeinde bei sich zu Hause mit Leuten, die sie so gut kennen, damit sie wissen, da werde ich nie ein Problem kriegen. Ja? Aber das menschliche Ringen ist im Grunde genommen die Spannung zwischen Schmerz von Gemeinschaft und Segen von Gemeinschaft. Und die Problematik, in der wir stehen, ist die, dass viele Menschen heute sich von ihren Schmerzen und Biografien bestimmen lassen und nicht von der Vorsorge, die Gott uns durch sein Wort gibt. Und hier in diesem Text drin beschreibt Paulus die Absicht Gottes. Er beschreibt nicht das perfekte Gemeindeleben, nicht wahr? Er beschreibt die Absicht Gottes. Und er sagt, in der christlichen Gemeinde. Und dieses Geheimnis war während der Äonen verborgen. In der Gemeinde und durch diese Gemeinde wird die Weisheit und die Fülle Gottes sichtbar. Und was er damit sagt, ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass wir die Wahl haben, in der Beschränktheit unserer Verletzung von Christenmenschen weiterzuleben und damit beschnitten zu bleiben in unserer Wirksamkeit, nicht primär innerhalb der Gemeinde, sondern in der Welt. Oder wir können sagen, und diese Schmerzen, die die Gemeinde in mir ausgelöst hat, für diese Schmerzen ist Christus gestorben und ich will mich heilen lassen, damit ich in der Gemeinschaft mit anderen Christen eben Jesus zugänglich machen kann und die Weisheit Gottes zugänglich wird. Dieses Thema, das vielleicht jetzt nicht eben das Thema ist, was du erwartet hast, dort liegt für mich die größte Liebesgeschichte. Und ich erkläre euch, weshalb. Für mich heißt es so viel wie, Jesus, wenn ich dir meine Liebe zeigen will, möchte ich dir die Liebe so zeigen. Das, was dir wichtig ist, soll mir wichtig sein. Erinnere mich noch, vor Jahren, aber wir sind immer noch dran, meine Frau und ich. Meine Frau mag es nicht im Badezimmer, wenn ich mit dem Lappen nicht alles auftrockne, ja? Sie mag das nicht. Also sie wünscht sich, dass ich das alles auftrockne, das Waschbecken ausgetrocknet ist. Und dann staunt sie manchmal und sagt, ich verstehe nicht, wie es dir gelingt, diesen Spiegel so zu beschmutzen. Und siehst du das denn eigentlich nicht? Und wenn du siehst, dann putz doch diesen Spiegel ab. Ich hingegen verstehe Folgendes nicht. Weshalb gibt's einen Klodeckel? Ja. Den Klodeckel gibt's, damit man das Klo schließen kann. Ja. Wenn man das nicht schließen müsste, dann gäb's ja keinen Klodeckel. Ha? Köpfchen. Hm? Ursache, Wirkung. Jetzt meine Frau tut sich schwer mit dem. Ich tue mich schwer mit dem. Wie zeige ich meiner Frau meine Badezimmerliebe? Wie zeigt sie mir ihre Badezimmerliebe? Versteht ihr den Punkt? Liebe heißt, das, was dem Nächsten wichtig ist, ernst zu nehmen. Wie kannst du sagen, ich liebe Gott, aber das, was ihm wichtig ist, das nimmst du nicht ernst? Das geht doch nicht auf. Und wenn Jesus die Gemeinde wichtig ist, dann kannst doch du nicht sagen, die sind so böse. Und die verstehen mich nicht. Und eigentlich verstehen mich die, die nicht Christen sind, viel besser. Da gehe ich nie mehr hin. Das ist ja irgendwie bekloppt. Da sagt der liebe Gott, hier kommt die Weisheit und du sagst. Die Gemeinde ist die Gemeinschaft von Menschen, die bereit sind, ihr Leben einander zu verschenken, damit Christus sichtbar wird, unabhängig davon, wie viele Schmerzen das in ihrem Leben verursacht. Die Gemeinde ist nicht ein Wahlfach, sondern ein Christ, der Jesus in seinem Leben die Herrschaft gibt, der wendet sich seiner Gemeinde zu, so unvollkommen diese auch sein mag, weil er weiß, Christus liebt sie. Christus liebt seine Braut. Er wartet auf sie, er bereitet sie zu. Er sucht diese Gemeinschaft von Menschen, die nicht mehr die Prioritäten bei ihren Bedürfnissen setzen, sondern die sich verschenken. Schaut mal, das perfekte Gemeindeleben ist ja nicht so, dass du am Sonntag kommst und shoppen rein, ja, und dann und du bist bereits 50 Jahre und wartest jeden Sonntag auf den und die armen Gemeindemitarbeiter, die rasen in der Küche rum und bereiten so 800 oder 1000 Schopfen vor. Was wollte der gleich noch? Ja, der ist älter, der braucht Vitamin D rein. Und der braucht in seinem Hirn etwas Vitamin E, dem mehr Farben rein. Und dann rasen die raus und nach der Anbetung Gottesdienstraum von Reihe zu Reihe so. Es gibt schon Leute, die haben solche Gemeindevorstellungen. Also das gibt schon. Jetzt, wenn das Baby ist, das kriegt, geht das noch. Aber wie würdest du denken, wenn dein Sohn, wenn er 18 ist, nach Hause kommt und sagt, Hunger. Dann sag ich, ja, dann nimm dir was. Hunger. Ich habe keine Zeit zu kochen, habe sonst was zu... Hunger. Und die arme Mama rast in die Kirche, macht einen Job und so... Also würde ja alle sagen, die sind ja wahnsinnig. Aber häufig ist Gemeinde so. Die Erwartung, versorgt zu werden von einigen professionalisierten Menschen, die dafür bezahlt werden, allen anderen irgendwas zu geben, was die brauchen. Hey, das ist nicht gemeint. Hallo. Gemeint ist die Art und Weise, wie wir miteinander leben. Einander dienen, uns gegenseitig verschenken, unsere Herzen öffnen. Johannes 13, 35, an der Liebe, die sie zueinander haben, wird die Welt erkennen, dass der Vater mich gesandt hat. Wow, diese Art von Gesellschaft, die liebend ist. Ist das Zeug nicht nach außen? Wozu? Damit Menschen, die ihn nicht kennen, ihn kennenlernen können. Schaut mal, gesundes Gemeindeleben besteht nicht darauf, dass deine Bedürfnisse gestillt sind, sondern dass du eine dienende Person wirst für die Menschen, die da sind. Gottesdienstbesuch, da geht's nicht darum, dass die Musik perfekt ist und der Stuhl schön bequem ist und die Predigt intellektuell ansprechend, ja. Weil Predigten kann man auch auf Podcast hören. Und man kann auch Bücher lesen. Aber von Gott berührt zu werden in der Gemeinschaft. Zusammenzustehen und sagen, Herr, dieses Wort, das wir hören, das wollen wir miteinander umsetzen. Ich habe zwar nicht alles begriffen, was der meint, aber es scheint ja auch nicht alles so wichtig zu sein. Aber Jesus, zeige mir das, was dir für mich wichtig ist, damit ich das, was für mich wichtig ist, beitragen kann. Und wir während der ganzen Woche das miteinander leben können. Als Gemeinschaft von Menschen, bei denen du lebst, wohnst, wo du innewohnst. Und wir dann miteinander dich sichtbar machen. Und je mehr wir werden, desto mehr wirst du sichtbar. Denn wenn ich mich dir hingebe in der Gemeinde, und ich gehe in die Migros, dann geht die ganze Gemeinde in die Migros. Deshalb ist es ja wichtig, dass Christen wissen, wohin sie nicht gehen sollen. Denn es ist ja doof, wenn du irgendwas Verkehrtes machst. Ja, du gehst in die Migros und klaust, heißt das so viel, die ganze Gemeinde hat geklaut. Ja, geht ja nicht. So sind wir miteinander verbunden. In den Gottesdienst zu gehen, heißt doch auch, dass du dir etwas Kohle mitnimmst, nicht für die Kollekte. Ja? Sondern für jemanden, der vielleicht braucht. Ist da einer, der etwas Geld braucht? Ja? Komm doch, komm. Möchtest du auch etwas? Ja, kannst du haben, ja. Ich brauche es nicht mehr. Ich brauche es nicht mehr. Gerne. Oh! Vielleicht habe ich noch was. Moment. Ich habe noch was. Möchte noch jemand etwas? Da ist nicht mehr so viel, aber ich brauche es auch nicht mehr. Jetzt habe ich nichts mehr. Tut mir. Vielleicht hat ein anderer was. Ich hätte noch Visitenkärtchen. Nur damit kannst du ja nichts mehr. Versteht ihr, was ich meine? Gemeinde ist so einfach. Es ist so einfach. So wirkungsvoll, so kraftvoll, so voller Weisheit. Keiner unter euch soll arm sein, ihr kümmert euch umeinander. Keiner unter euch soll zerbrochen sein. Keiner unter euch soll Mangel leiden. Keiner unter euch soll alleine sein. Heißt, Gemeinde sein heißt Herz öffnen für den Nächsten. Und was wir in der Gemeinschaft miteinander leben, das tragen wir in die Städte und auf die Straßen. Es ist nicht so kompliziert, echt nicht. Ich hab's auch hingekriegt. Es ist nicht so kompliziert. Ich habe keinen akademischen Titel. Ich habe nicht mal eine Bibelschule besucht. Ich habe noch nie einen Predigtkurs besucht. Jetzt sagst du vielleicht, das merkt man. Aber ich weiß eines. Das Wort, das von hier nach hier geht, verändert Leben. Und dann muss ich euch sagen, wenn diese Gemeinde von Menschen dann zusammenkommt, nachdem sie eben mit dem Antonio Zeit verbracht haben und mit dem italienischen Türken und mit dem, jetzt kommt's, Alexander Sibelius, ja, und mit der Chrimhilde Fontane. Und das haben dann 1000 Leute in der Gemeinde während der Woche gemacht. Also überlegt euch mal, wie Jesus sich freut, diese Zeit mit diesen Menschen zusammen zu verbringen, die sein Herz während der ganzen Woche leben. Dann sagt er, die lieben mich wirklich. Wo wird Jesus hingehen? Dort, wo er geliebt wird oder wo er nicht geliebt wird? Das ist ja auch Köpfchen, gell? Ich meine, du bist ja krank, wenn du irgendwo hingehst. Familienfeier und du weißt bereits, dass du abgelehnt wirst. Da wirst du nie hingehen oder wirst krank melden. Ich glaube, ich habe Magenschmerzen heute. Kopfschmerzen. Ja, dann muss ich nicht gehen. Aber wenn du dich freust, weil du weißt, du wirst geliebt, dann gehst du dahin. Jesus geht auch nur dahin, wo er geliebt wird. Wie zeigen wir ihm Liebe? Indem uns das, was ihm wichtig ist, für uns wichtig ist. It's as simple as that. Und jetzt, wenn ihr den Text, ich lande gleich, ja, wir haben ja Mittagessen und so, und es gibt genug heute, ja. Wenn ihr weiterschaut beim Epheserbrief, kommt dann im Vers 14, und das finde ich so schön, wie Paulus, der hat einfach wirklich eine Gabe, Dinge auf den Punkt zu bringen. Oder wem er auch immer gesagt hat, diesen Brief zu schreiben. Dann Vers 14, aus diesem Grund knie ich vor dem Vater, von dem jede Familie im Himmel ihren Namen hat, damit er aus seinem einzigartigen Reichtum euch durch die Kraft des innewohnenden Geistes erneuert und diesen inneren Menschen sagt. Dann kommt dieses einzigartige Gebet. Wenn du die Gemeinde verstehst, verstehst du dieses Gebet. Wenn du Gemeinde nicht verstehst, verstehst du dieses Gebet nicht. Denn die Größe und die Höhe und die Breite und die unbeschreibliche Herrlichkeit der Liebe Gottes wird erst dort wahrnehmbar, wo wir in verbindlicher Gemeinschaft miteinander den Glauben leben. Weil dort haben wir auch den Grund, offen zu sein für diese Liebe. Denn in der Unvollkommenheit meines Bruders liegt die Kraft der Versöhnung Jesu in meinem Leben. Schau mal, Gott gibt dir viele Menschen zum Segen und einige zur Heiligung. Und ich sage ab und zu meiner Frau, wenn ich da eine kleine Krise schreibe, dann sage ich, du, ich glaube, Gott hat mir den zur Heiligung gegeben. Das vermindert den Schmerz und gibt der Situation Hoffnung. Er gibt mir Menschen zum Segen und andere zur Heiligung. Gemeinde ist einzigartig. Und ich möchte dir eines sagen, wenn du heute hier bist, du bist in keiner verbindlichen Gemeinschaft mit anderen Christen. Wenn du wirklich die Fülle der Liebe Jesu erleben willst, mache dich auf. Geh in eine Gemeinde, deine Wahl, wo du dich wohlfühlst, aber geh dahin, werde eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, lass dich versöhnen, geh in die Schule der Heilung und in die Heilungsräume und nochmal dorthin und dann noch in die Schleife auch noch, gell? Und ist alles gut. Aber irgendwie am Ende dieser Zeit, geh in eine verbindliche Gemeinschaft. Denn dort ist die Gegenwart Gottes vorhanden für die ganze Welt. Und beschneide dich selbst nicht des Potenzials, das Gott durch dich wirken lassen möchte. So, und jetzt bete ich noch, okay? Ich mache noch was, auch wenn es 2-3 Minuten dauert. Es wird nicht länger gehen. Braucht etwas Mut. Wenn du verletzt worden bist in christlicher Gemeinschaft, steh doch auf. Wir machen das jetzt nicht hochemotional, aber steh einfach auf, wenn du in christlicher Gemeinschaft verletzt worden bist. Jesus, wir möchten, dass wir nach diesen Tagen nicht nur Vergebung erleben, sondern Versöhnung. Versöhnung mit dem Gedanken verbindlicher Gemeinschaft in der Gemeinschaft deiner Gemeinde. Danke, dass du uns heilst und diese Erfahrungen wirklich rausnimmst, dass wir nicht immer Rückfälle haben in unserem Denken und Empfinden, sondern gemeinschaftsfähig werden. Auch wenn Gemeinschaftsfähigkeit nicht bedeutet, dass wir Problemlosigkeit haben, aber fähig, diese Verheißung von Gemeinde, die diese unglaubliche Weisheit Gottes zum Ausdruck bringt, zu erleben. Versöhne du uns, Jesus, mit Menschen. Öffne du die Türen. Schenke du uns die Freiheit, zurückzugehen, diesen Ort der Gemeinschaft. Stelle die Unschuld in unseren Herzen wieder her. Heile uns von Missbrauch von anderen Menschen, Missbrauch von uns selbst. Heile uns von Erwartungen, die übersteigert sind, aber auch von der Boshaftigkeit, die uns entgegengebracht wurde. Heile uns und vergib denen, die uns verletzt haben. Und wir lassen diese Menschen los und sagen, wir geben das Recht ab, uns zu rächen. Und diese Abgabe dieses Rechtes bedeutet, dass wir sagen, und die Rache ist dein, und möge deine Rache Vergebung sein, wie in Lukas 4, 19 oder Jesaja 61. Der Tag der Rache ist gekommen und die Rache liegt auf dem Sohn Jesus, der die Rache entgegengenommen hat für alles Unrecht, das dir je geschehen ist. Und Jesus, so lösen wir Menschen von ihrer Schuld uns gegenüber. Wir vergeben auch ganzen Gemeinschaften und Gemeinden. Wir bitten dich, führe uns durch deinen Geist in eine christliche Gemeinschaft, die verbindlich ist, wo wir mitdienen und miterleben, wie deine Herrlichkeit kommt.